Wodurch wird ein Gebäude heilig? Was würdet ihr sagen? Durch den Platz, wo es gebaut wird, zum Beispiel am Ufer der Ganga oder vielleicht so, du meinst, dass im Platz eine eigene Kraft ist. Mhm. Ja. Ein Raum wird heilig durch die Dinge, die man darin macht. Ein Raum wird heilig durch den, der darin wohnt. Ich wiederhole für die kassettenhörende Nachwelt. Ja? Ein Raum wird heilig durch den Glauben an die Zukunft. Mhm. Uli, was würdest du sagen? Ist das schon in den Antworten mit Inbegriffen, die du... Ja, aha. Ein Raum wird heilig durch Gott. Die göttliche Gegenwart dort. Aha. In der altindischen Tradition gibt es so etwas wie die Heiligung des Raumes. Man lädt einen Priester ein, tut eine glücksverheißende Zeremonie ausführen, in der die Gegenwart Gottes erbeten wird. Dann opfert man ein bestimmtes Wasser zum höchsten Herrn und geht dann durch die einzelnen Räume der Wohnung hindurch, oder wenn man sich nur auf den Raum beschränkt, in dem dies zeremoniell stattgefunden hat, dann eben nur durch diesen Raum und verspritzt das geweihte Weihwasser. Das war in der alten Zeit üblich, dass man jeden Raum heiligt. Und zwar wurde jeder Raum, der gebaut wurde, kosmischen, sagen wir mal, Bauplänen nachgebaut. Also man versuchte in dem Raum ein Abbild zu schaffen von dem großen Raum, dem kosmischen Raum, dem Universum. So mussten also ganz bestimmte universale Gesetze eingehalten werden. Zum Beispiel das Ehren der Richtung. Durch den Norden kommen hauptsächlich bestimmte Energien hinein und durch den Osten, ich glaube, weibliche Energien, wenn ich das richtig erinnere, und durch den Osten männliche Energien. Deswegen wurde der Raum dort geöffnet. Nach Osten hin war es offen und nach Norden war es offen. Wir im Westen kennen nur die Öffnung nach einer Himmelsrichtung, nämlich die Öffnung nach Süden bei der Architektur. Es heißt, wo die Sonne nicht hinkommt, da kommt der Arzt hin in der europäischen Baukunst. Womit man meint, dass es sehr wichtig ist, im Süden Fenster zu machen und Türen und überhaupt alles, was Licht reinbringt, sodass eben in dem Raum, in dem man ist, genügend Licht ist, welches wieder wichtig ist für die Gesundheit. Mhm. Ist ja auf dem Kopf. Mhm. Gut. Muss ich jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht in diese Richtung, in diese Haltung zurückschrumpfe. Das, was ich euch eben erzählt hatte, ist die Perspektive der indischen Baukunst, des Vastus, in der man also bemüht ist, bestimmte Energien in einen Raum hineinwirken zu lassen, die diesen Raum erheben und die Raumqualität, die Raumenergie fördern. Ich möchte aber heute nicht bei einer Abhandlung aus der Perspektive der indischen Baukunst bleiben, wo man also Gebäude immer so baute, dass die männlichen und weiblichen Energien in Harmonie in den Räumen kursierten. Nein, ich möchte über die Heiligung eines Raumes sprechen. Ein Raum, so wird dann, so wird gesagt, wird geheiligt durch die Gegenwart des Höchsten, die Gegenwart Gottes. Hier zum Beispiel haben wir einen wunderschönen Altar ausgebaut, ausgerichtet, der diesen Tempelraum eine heilige Schwingung gibt. Dieser Tempelraum ist also zu einem Tempelraum geworden, weil dort Krishna verehrt wird. Da ist Krishna in Form eines Deities gegenwärtig, und da werden auch für Krishna auf Krishna ausgerichtete Verehrungszeremonien gemacht. Vorher war das eine ganz gewöhnliche Lagerstätte und auch eine Werkstatt, wo, glaube ich, Sägearbeiten gemacht wurden. Das war hier Tischlerarbeiten. Das war ja die Sägemühle, die Hujetsmühle hier. Und das war hier eines der Arbeitsräume. Jetzt jedoch ist das ein Tempelraum. Und zwar liegt das nicht an den schönen blauen Farben und den tollen Fensterbögen, die wir dort reingemacht haben im Nachhinein, sondern weil Krishna hier verehrt wird. Und alles das, was mit Krishna in Kontakt kommt, wird, man kann sagen, krishnaisiert. Man nennt das die Philosophie oder die Logik des Sparshamanis in Indien. Ein Sparshamani ist ein besonders wirkungsvoller Edelstein, der Metalle, die mit ihm in Kontakt kommen, sofort und wirkungsvoll zu Gold transformiert. Das wäre etwas, was wir sehr gut hier brauchen könnten auf unserem Projekt. Wer also von euch einen solchen Sparshamani gefunden hat, soll uns diskret Bescheid sagen. Dann würden wir nämlich vieles hier, was Eisen ist, in Gold umwandeln. Bing! Einfach indem wir es ranhalten. Im Westen kennen wir so eine Umwandlung durch Kontakt, glaube ich, mit in der Elektrizität. Alles, was mit Elektrizität in Kontakt kommt, besonders die Leiter, werden durch den Kontakt mit der Elektrizität ebenfalls zu Trägern der elektrischen Energie. So wird also alles, was man mit Krishna in Kontakt bringt, von Krishna sozusagen krishnaisiert. Nicht elektrisiert, sondern krishnaisiert. Das ist die Philosophie der Berührung. Durch diese Berührung kann etwas geschehen, eine Umwandlung geschehen. Das Gleiche erlebt man auch mit Speise. Wenn man zum Beispiel Speise in Kontakt mit Krishna bringt, zu Krishna opfert, wird diese Speise angereichert und krishnaisiert. Man kann das sehr schön verspüren, dass spirituelle Speise eben nicht nur Speise für den Magen ist, sondern auch Speise für die Seele, die die Seele erhält. Eine meiner guten Bekannten, der ein Yoga-Studio in Los Angeles führt, hatte einmal einen längeren Aufenthalt in Indien gehabt, wo er nur geweihte Speise zu sich nahm. Und dann, nachdem er nach Amerika zurückkam, hat er wieder das normale amerikanische Essen gegessen, so Fast Food Vegetarian Nahrung. Und er hat wirklich deutlich an sich und seiner Spiritualität feststellen können, wie durch diesen das Genuss von normaler materieller Speise sein Bewusstsein, was er in Indien ziemlich verfeinert hatte, wieder gröber wurde, wieder dichter und wieder sagen wir mal materieller. Ich selber habe einmal ein solches Erlebnis gehabt, ganz am Anfang meines Krishna-Bewusstseins, und nach diesem Erlebnis hatte ich mir eine vorgenommen, nur noch geweihte Speise zu essen, weil es war einfach sehr, sehr deutlich spürbar, dass mit dem der Nahrung, die mit Krishna in Kontakt gebracht worden war, eine ganz andere Qualität der Nahrung in mein Leben trat. So, wenn man in einen Tempel hineinkommt, sollte man unbedingt sehen, dass man auf die eine oder andere Art Kontakt mit Krishna bekommt, um eben ebenfalls für sich selber diesen transformierenden oder umwandlerischen Aspekt von dem Kontakt mit Krishna zu erfahren. Wenn wir zum Tempel kommen, ist an der Tempeltür eine Glocke angebracht. Ich glaube, die ist auch bei uns da außen, stimmt das? Wir sollten als Tempelbesucher diese Glocke zum Erklingen bringen, pling, um unseren Besuch bei Krishna anzukündigen. Nicht genauso wie, wenn man einem Menschen eine bedeutende Persönlichkeit hat, dann stürmt man nicht einfach in sein Zimmer hinein, sondern man kündigt sich erstmal an durch ein Klopfen oder man wird vielleicht sogar, ja, wenn dann eine Türschelle ist, schellen vorher, sich so ankündigen. So, das ist sehr wichtig, wenn wir in den Tempel hineinkommen und wir wollen wirklich eine große, sagen wir mal, Wirkung vom Tempelbesuch haben, sollten wir uns ankündigen. Und wir können dann gleich den Namen von Krishna sagen, dem wir sagen Hare Krishna, oder wir können sagen Jai Radha Madanmohan, Jai Gornitai, Jai Srila Prabhupada. Und so kündigen wir uns an und verherrlichen wir Krishna. Dann kommen wir in den Tempel hinein und statt stolz aufgerichtet zu bleiben, machen wir unsere Verehrung, unsere Ehrbietung. Eine Ehrbietung deutet auf etwas ganz Besonderes hin. Bei der Ehrbietung ist es so, dass das Herz höher als das Gehirn wird. Ich kann euch das mal vormachen.
Jetzt ist mein Gehirn noch höher als das Herz, aber das ist jetzt andersrum gestellt.
Das hat eine besondere Wirkung auf das Gemüt. Wenn wir mit einer Ehrbietung in den Tempel hineinkommen und unser Herz über den Verstand stellen, öffnen wir uns auch gleichzeitig für das Spirituelle, das Geistige. Wir geben uns hin, wir öffnen uns für Krishna. Ich weiß, dass manche von unseren Besuchern mit dieser Übung der Ehrbietung noch so ein bisschen ihre, sagen wir mal, Schwierigkeiten haben. Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe damals, als ich zum Tanzunterricht ging, mit 16 Jahren, meinem Tanzlehrer gesagt, sie werden mich niemals dazu bringen, einen Diener zu machen. Damals gab es in guten deutschen Familien den compulsory, das heißt den vorgeschriebenen Tanz, Besuch und man musste dann diesen Diener lernen, das ist so verbeugen. Ich habe gesagt, ich werde es höchstensfalls zu einem kurzen Nicken des Kopfes hinbringen und ich möchte Sie bitten, mich nicht zu drängen, einen Diener zu machen, sonst werden Sie das revolutionäre Erbe der Wikinger kennenlernen, was noch in meinem Blut kreist. Und der Tanzlehrer hat gesagt, schon gut, wir haben von ihren Auswüchsen gehört. Der junge Herr Pettersson, wir akzeptieren Ihr Kopfnicken. Das ist schon sehr viel für Sie. Als ich dann in den Tempel kam und sah, wie die Devotees ihre Ehrerbietung machten und dabei mit der Stirn den Kopf berührten, habe ich gedacht, habe ich fast auf den Stiefelabsatz kehrt gemacht und gedacht, ich bin hier offensichtlich am falschen Ort. Aber später habe ich dann verstanden, dass es besser ist, wenn wir uns vor Gott verneigen, als wenn wir das nicht tun. Derjenige, der sich nicht vor Gott verneigen kann, wird gezwungen sein, sich vor seinem Schicksal zu verbeugen. Und das Schicksal ist oft viel unsanfter mit einem als die höchste Persönlichkeit Gottes. Das habe ich so nach und nach kennengelernt. Aber sei dem, wie es will, wenn man aus bestimmten Gründen nicht diese Ehrbietung macht, kann man doch trotzdem auf seine Weise kurz innehalten, bevor man, also wenn man in den Tempelraum kommt, und vielleicht die Hände falten oder kurz den Kopf nicken, oder wenn das auch noch zu schwer ist für den Wikinger in einem, dann kann man doch im Geiste, sodass keiner es sieht, sagen, ich besuche dich jetzt, ich danke dir, dass du mich empfängst und bete, gebe mir deinen Segen und sei mir gewogen. So kann man sich an den Höchsten nennen. So, nach der Ehrbietung, die sehr gut ist im Tempel auszuüben, mit dem Herzen, also nicht mit dem Körper. Das ist nicht, dass man sich einfach nur verneigt und der Geist ist irgendwo anders, man gibt es was zu essen und hoffentlich habe ich genug getankt, um nach Hause zurückzufahren. Der Geist sollte dabei sein, sollte man Darshan nehmen, das heißt vor Krishna treten auf den Altar, also nicht auf den Altar, sondern vor den Altar. Die Idee von Darshan ist eine ganz andere Idee, als wir sie im Westen haben. Der Westler betrachtet sich immer als der Betrachter der Dinge. Er schaut sich die Dinge so an, wie bei einem Museumsbesuch, wo er sich die verschiedenen Ausstellungsstücke anschaut. So kommt er auch in den Tempel hereinspaziert und sieht, mal sehen, wie der Altar heute aussieht. Die Idee von Darshan ist eine ganz andere Idee. Die Idee ist, dass Krishna einsieht, dass Gott einsieht. Und das bringt eine bestimmte Auffassung mit sich. Man sollte sich gut vor Krishna präsentieren. Wenn ich das sage, fällt mir auf. Ich habe heute Morgen versucht, also versäumt, mich zu rasieren. Das ist also... Anyways, das ist kein Problem. Rasiert oder unrasiert, auf diese Regeln achtet Krishna nicht. Man sollte saubere Wäsche tragen und man sollte zum Beispiel versuchen, sich vornehm zu bewegen. Das heißt, dass als Hitler Clara von Preußen besuchte in Potsdam, hat Clara von Preußen, nachdem Hitler draußen war, zu ihren Leuten gesagt, machen Sie schnell die Fenster auf, die Blähungen dieses Mannes sind unerträglich. Dann kommt frische Luft herein. Das hatte Hitler noch gehört und es hat ihn sehr in seiner Manneseitelkeit gekränkt, natürlich. War ja ein bisschen im Ego oder ein bisschen stark im Ego vielleicht sogar. Also wenn wir vor Krishna treten, sollten wir versuchen, ich will das nicht jetzt so wie Luther ausdrücken, wir sollten versuchen, sauber zu sein und eine saubere Luft zu hinterlassen. Weil wir präsentieren uns vor Krishna und wir sollten versuchen, ein gutes Bild vor Krishna abzugeben. Also, was wir weiter tun können bei einem Tempelbesuch, nachdem wir verstanden haben, ich besuche jetzt Krishna und Krishna sieht mich, Krishna schaut mich. Da sollen wir etwas tun, was besonders, was ich euch als Gast des Tempels empfehle. Viele hier gehören zu den Tempel-Devotees im Inne, also entweder die direkt hier wohnen oder die im Umkreis wohnen. Aber wenn wir von etwas weiter angereist kommen, sollten wir nicht mit leeren Händen kommen. Wir können etwas mitbringen für Krishna. Zum Beispiel ein Glas Honig oder ein paar Blumen. Oder wenn wir im Augenblick ein bisschen schnell waren, können wir eine Spende hinterlassen in diesem Spenden-Ding. Diese Spenden Spendenbox, die es in allen indischen Tempeln gibt, ist nicht ein Symbol von der Gier der Tempelbewohner, dass die Geld brauchen, sondern ist eine Möglichkeit, dass wir als Besucher etwas tun im Dienste für Krishna. Ich habe in Südindien jetzt einen Tempel besucht, den Tempel von Balaji, wo ein Sack so hängt, ein sehr schöner weißer Sack, der hängt so hoch, wie man so hoch wie ein normaler Mensch, so wie ich, auf Zehenspitzen hoch wird, weil da die Leute, die da reingehen, nicht Geldspenden für Krishna geben, sondern da findet man oft wertvolle Uhren, Diamanten, Dekolleté ist was anderes, Diamanten, Colliers. In diesem Sack ist sehr oft ein Wert von ungefähr 3 Millionen Euros am Tag da drin. Die kommen so, die verstehen das. Ich will etwas für Krishna gehen. Natürlich in diesem Tempel macht man etwas, was man in einem Tempelbesuch normalerweise nicht so macht. Da machen die Leute Krishna regelrecht zu ihrem Geschäftspartner. Die sagen, wenn ich dir dieses Diamantenkollier gebe, dann möchte ich, dass du mir das Zehnfache an Wert zurückgibst. Und wenn du das tust, gebe ich beim nächsten Besuch ein weiteres Diamantenkollier. Also das ist so, ich weiß, das ist ein bisschen, sagen wir mal, händlerisch mit Krishna umgegangen. Und ich finde das auch nicht erbaulich, das zu hören. Aber ich wollte nur schildern, das wird da gemacht. So. Ich will es jetzt auch nicht total bewerten, aber ich glaube, ihr kennt unsere Einstellung. Wir versuchen uns als Diener Krishnas zu sehen, die nichts zurückerwarten, wie so ein angeheuerter Chauffeur oder wie die heißen, die was zurückerwarten. So, im Tempel ist es sehr wichtig, dass wir also kommen, versuchen mit einem Geschenk zu kommen für Krishna. Eine andere Empfehlung, die sehr gut ist, wenn man im Tempel ist, dass man für kurze Zeit Krishnas heiligen Namen chantet und dass man versucht, für kurze Zeit etwas über Krishna zu hören, was die Tempel-Devotees dort sagen. Prabhupada hatte einmal gesagt, wenn in den Tempeln nicht über Krishna gesprochen wird, nicht über Gottes Herrlichkeiten gesprochen wird, wird die Entschlossenheit zum Dienst für Krishna bald keine Nahrung mehr haben. Daraus folgt, wenn man die Entschlossenheit für spirituelles Leben stärken möchte, ist es sehr wichtig, ihr Nahrung zuzuführen durch das Hören über Krishna. So, all das, was ich euch eben erzählt habe, und man sollte den Tempel nicht verlassen, um ohne vorher ein bisschen von dem Badewasser des Herrn getrunken zu haben, das ist dort. Ich weiß, im Westen ist die Vorstellung, jemandes Badewasser zu trinken, ein bisschen schwierig für die meisten. Das macht man nur in sehr, sehr vertrauten Partnerschaften. Und das auch nur, wenn man eine bestimmte Neigung diese Partnerschaften auf einer bestimmten Ebene fährt, die ich nicht benennen möchte jetzt. Aber wenn wir Krishnas Badewasser trinken, das ist sehr gut. Das ist sehr nektarhaft. Und dann sollte man, nachdem man den Tempel verlassen hat, auf alle Fälle darauf bestehen, dass man ein bisschen von Krishnas geweihter Speise nimmt. Also lasst uns noch mal kurz durch einen erfolgreichen Tempelbesuch hindurchgehen. Ich möchte diejenigen ermutigen, die, sagen wir mal, Kirchen besuchen und dort Gott ihre Ehrbietung zu machen, mitzudenken jetzt und zu sehen, wie können sie das in ihre Tradition übersetzen, denn wenn man, sagen wir mal, Gebräuche studiert, spirituelle Gebräuche studiert, wird man sehr oft merken, dass sie allgemeine Prinzipien ansprechen, die auch übersetzt in einen anderen religiösen oder spirituellen Kontext Gültigkeit finden. Also das erste ist, man kündigt sich an, dann klingelt man mit der Glocke, spricht dabei die Namen Krishnas aus, Hare Krishna oder Jai Radha Madan Mohan, um sich auch so zu in das richtige Bewusstsein zu bringen. Dann bringt man unsere die Ehrerbietung da, Herz über den Verstand, ist das Prinzip da. Dann präsentiert man sich vor Krishna, nimmt seinen Darshan, das heißt, wir lassen uns von ihm anschauen. Das heißt, einmal ging ein Devotee zerstritten, bekümmert vor Krishna. Und da hörte er eine Stimme, die ihm sagte, warum siehst du denn so traurig heute aus? Das war mein Gottbruder, der das mir berichtet hat. Gottbruder, was ist denn das für eine Stimme? Kommt das aus irgendeinem der Lautsprecher, wo noch so eine Nachspur von einer Kassette, einer Vorlesungskassette läuft? Aber er sah kein Lebenszeichen in der Lautsprecheranlage und musste schlussfolgern, dass Krishna gesprochen hatte aus seinem Herzen heraus und ihm so das innerlich klar wurde. Warum siehst du denn so traurig aus? Schau doch auf mich und lass deine Trauer vor dem Tempelraum. Du gehst jetzt in den göttlichen Raum hinein. Der Devotee hat gesagt, er hat das nie wieder vergessen. Und seitdem macht das so, wenn er, bevor er in den Tempel reingeht, lässt er all die Probleme, die ja da sind, vor der Tempeltür, die werden nicht weglaufen, kommt in den Tempel herein und benutzt die Zeiten, um allein mit Krishna zu sein. Und wenn er rauskommt, kümmert er sich wieder um die Probleme, die da stehen, wie Spazierstöcke oder Nordic Walking Stöcke, die er drüber, draußen vorgelassen hat. Dann nimmt man das Badewasser des Herrn, setzt sich hin, verherrlicht den Namen des Herrn oder singt für Krishna kurz. Auch wenn man alleine in den Tempel kommt, kann man das gut machen. Und dann hört man ein bisschen über Krishna. Vielleicht nimmt man sich ein heiliges Buch und liest kurz da drin. Und dann geht man raus aus dem Tempel und bittet um ein bisschen Prasadam. Und dann kann man, nachdem man das gemacht hat, dieses schöne Ritual, wo man alles einbezogen hat und alles bewusst gemacht hat, neu gestärkt und eben spiritualisiert oder krishnaisiert den Tempelraum verlassen und hat aufgetankt. Ich möchte euch bitten, wenn ihr euch einige dieser Dinge merken könnt, diese zur Anwendung zu bringen, vielleicht schon bei diesem Besuch und dann euch beim nächsten Besuch schon einfach mal vornehmen, wie ihr so einen geeigneten Tempelbesuch macht. All das, was ich gesagt habe, fällt eigentlich unter eine Kategorie. Man sagt dazu, die Augen der Bhakti zu wecken, die Augen der Hingabe zu wecken. Ohne diese Augen der Hingabe zu haben oder diese spirituellen Augen, werden wir nicht wirklich Nutzen ziehen können aus einem Besuch im Tempel. Wir werden nicht sehen, worum es geht. Wir denken vielleicht, oh, sind meine Freunde auch hier heute gekommen? Wir denken vielleicht, wie soll ich mich ausdrücken, an unsere Alltagssorgen und so weiter. Wir werden nicht die Augen der Hingabe haben. Ich kann mich daran erinnern, damals, als ich das allererste Mal im Hamburger Tempel einen Tempelbesuch machte, kam ich gerade, ja, das will ich jetzt nicht so ausführen, wo ich gerade kam, nicht ein besonders wissenswerter Ort jedenfalls, und kam in den Tempel herein und die war sehr beunruhigt. Es war gerade etwas sehr Enttäuschendes vorgefallen in meinem Leben und ich kam also in den Tempel hinein und die Tempelbewohner sahen, dass ich wirklich beunruhigt war und sagte, geh doch erstmal in den Tempel und schau auf den Altar und wende dich an Gott. Ihr habt einen Altar, fragte ich, ja, da in der Mitte. Und ich ging also jetzt zu dem Altar und wusste nicht, was ich erwarten sollte. Ich habe keine Ahnung auf das, was ich sehen würde. Was ich sah, war ein unglaubliches Arrangement von Tulpen. Da waren rote Tulpen, gelbe Tulpen, ich glaube weiße Tulpen, also es waren viele Tulpen, die auch verschieden waren. Und danach kam ich dann raus und sagte, kann mir mal einer hier Gott zeigen, bitte? Ich sehe nur Tulpen. Dann schaute mich einer, der Tempelbewohner, total entsetzt an, was ich wohl für einer war. Ich war auch ein bisschen schwierig gekleidet für die Leute, also total in Schwarz mit langen Haaren bis zum Hintern. Und ging vor den Tempel normal hin und haben die Devotees mir gezeigt, siehst du, hier ist eine Krone, das ist eine Flöte, oh ja, und dann konnte ich wirklich sagen, hier ist Krishna. Also ich war damals so bedeckt, weil die Augen der Hingabe fehlten. Wenn man die Augen der Hingabe entwickelt, dann kann man Krishna sehen. Ohne die Augen der Hingabe kann man Krishna nicht sehen. Es gab vor einiger Zeit einmal ein Film, ein Hindi-Film, der hieß Laila und Manchu. Laila war ein muslimisches Mädchen und Manchu ein Hindu-Boy, ein Jüngling, ein Hindu-Jüngling. Sie wohnten in einem kleinen Dorf und Manchu, der Hindu, Jüngling verliebte sich unsterblich in Leila. Leila und Manchu, ganz bekannter Hindi-Film. Der Dorfoberste davon hörte, versuchte er dem Manchu die Leila auszureden, weil damals eine interreligiöse Hochzeit, besonders in der Landbevölkerung, als etwas angesehen wurde, was völlig unschicklich war. Der Dorfälteste sagte also zu Manchu, Leila ist weder besonders schön, noch ist sie besonders gebildet. Sie ist also Musulmanin, du wirst für unglaublich fühlen. Das könnte Dorfkämpfe geben zwischen den Verwandtschaften, die dann übergreifen würden auf einen größeren Konflikt. Sie ist nicht besonders gut gekleidet. Ich hätte Empfehlung für Mädchen mit einem Hindu-Hintergrund. Das sind schönere Mädchen, mehr gebildet und alles. Und sagte er noch einmal, weil er dachte, das wird den Jüngling überzeugen, viel, viel schöner als die Leila. Wisst ihr, was Manchu daraufhin antwortete? Das ist ein Satz, der sehr bekannt geworden ist in der indischen Filmindustrie. Es braucht die Augen von Manchu, um die Schönheit von Leila zu sehen. Versteht ihr, was er damit ausdrücken wollte? Für mich ist Leila die Schönste. Es braucht die Augen eines Verliebten, um in dem anderen die Besonderheit und die Einzigartigkeit vielleicht zu erkennen. So ist es auch, wenn wir Krishna gegenüberstehen. Wir werden ihn nur wahrnehmen können auf dem Altar, wenn wir Bhakti im Herzen haben. Ohne diese Bhakti wird es uns nicht möglich sein, einen inneren Kontakt zu Krishna auf dem Altar herzustellen. Diese Übung eines Tempelbesuches, die ich versucht habe für euch zusammenzufassen, sind also nichts anderes als Übungen, um die Aufmerksamkeit auf Krishna zu konzentrieren Und damit auch, sagen wir mal, die Bhakti, die Liebe zu Krishna zu machen. Wir kommen jetzt ganz schnell dem Ende dieser Vorlesung entgegen. Ich weiß, dass einige von uns den Tempelbesuch genau zeitlich geplant haben und nicht so viel Zeit haben. Wir werden ungefähr noch in 2-3 Minuten diesen Vortrag beenden. Ich wollte noch einen kleinen Punkt bringen zu eurer Erhebung. In den Heiligen Schriften wird gesagt, dass Krishna im Tempel oder die Archa Vigraha, sagt man, vollgültig mit Krishna identisch ist. Es gibt ein Werk, das heißt Pancha Ratna, übersetzt ungefähr die 5 Juwelen. Schöner Ausdruck. Es gibt 5 Juwelen im Leben eines gottgeweihten Menschen. Das erste Juwel ist Swayam Bhagavan, das heißt Sri Krishna selber. Die nächste Juwel, ist für manche ein bisschen technisch, aber wir haben ja auch Menschen da, die ein bisschen tiefer schon gegangen sind in die Philosophie, deswegen will ich denen auch kurz etwas mitgeben. Aus dieser Swayam Bhagavan gehen seine Erweiterungen hervor, wie die Erweiterungen, die diese Welt manifestieren, wie Vishnu. Auch das ist vollgültig Krishna. Dann gehen daraus der Avatar, also die Persönlichkeiten hervor, die aus der materiellen Welt in die spirituelle Welt hineinkommen. Buddha zum Beispiel, ist bekannt im Westen, Narasimha Dev, Rama und so weiter. Und dann gibt es das vierte Juwel, der Paramatma, das ist der Herr, der uns im Herzen besucht, Gott im Herzen sozusagen. Und das fünfte Juwel ist die Archa Vigraha, die Form des Herrn, die wir mit unseren Sinnen erkennen können auf dem Altar und die wir verehren können. All diese 5 Juwelen sind vollgültig Krishna. Seht ihr etwas in diesen 5 Juwelen? Es sind eigentlich nichts anderes als barmherzige Bemühungen Gottes, der Seele irgendwie näher zu treten. Jetzt liegt es an der Seele, auf dieses Angebot Krishnas einzugehen. Die meisten von uns haben es gelernt, auf die Angebote Gottes einzugehen in unserem Leben. Wir sind taub geworden für das zarte Rufen des Herrn. Stattdessen sind wir hellhörig geworden für das Rufen unserer Probleme, die wir uns in unserer Gottabgewandtheit geschaffen haben. Und versuchen uns immer darum zu kümmern. Aber wir sehen in diesen Pancharatras, diesen 5 Juwelen, ein wundervolles, ein sympathisches, ein das Herz berührendes, zartes Bemühen des Höchsten, der Seele näher zu kommen. Ich finde das sehr großartig. Was Krishna sagt, ist immer sehr, sehr eindeutig. Du hast eine spirituelle Heimat. Du gehörst nicht zu dieser materiellen Welt. Mache dich auf den Weg zu mir. Bereite deine ewige Reise vor. Und so weiter. So, Hare Krishna. Damit bin ich an ein Ende gekommen. Ich hoffe, dass ich einige von euch geistig erreichen konnte und ihnen etwas Inspirierendes mitgeben konnte. Der, sagen wir mal, der Kernsatz oder eine Zusammenfassung des soeben Gehörten wäre, dass wenn wir in den Tempel kommen, sollten wir uns einstellen auf die Begegnung mit dem Höchsten. Sind zu diesem Thema vielleicht irgendwelche Fragen von euch? Dietmar, ne? Ja, Dietmar. Ist es angebracht, mit kurzen Hosen in den Tempel zu kommen? Darf ich die Frage gerne zurückgeben erst einmal? Was empfindest du, wenn du in den Tempel kommst mit kurzen Hosen? Für dich empfindest du? Ja. Ich würde sagen, dass es hier nicht unbedingt eine ganz und gar feste Regel gibt. Ich denke, wenn wir in den Tempel kommen, ist es jedoch sehr, sehr wichtig, auf diese innere Stimme zu hören, die wir verspüren. Immer wieder versuchen Religion und auch religiöse Bewegung oder spirituelle Bewegung einen Standard festzulegen. Aber es stellt sich heraus, dass Krishna selber immer wieder diesen Standard bricht. Das heißt, er akzeptiert jeden in den Tempel, ganz gleich wie er angezogen ist und nicht angezogen ist. Der Tempelbesuch sollte meines Erachtens aber etwas sein, wo man auf die innere Stimme hört. Ich zum Beispiel für mich habe eine bestimmte Eingebung, dass ich denke, ich sollte in devotionaler Kleidung vor die Deities treten. Aber ich habe auch öfters gesehen, ich war einmal in einer Situation, wo ich zu einem Arzt musste, und um den nicht, also es ist immer so, wenn ich in devotionaler Kleidung irgendwo auftrete, dann ergeben sich stundenlange Gespräche über spirituelle Inhalte, und ich wollte das wirklich vermeiden und einfach nur jetzt für den Körper gehen, zu Dr. Schnellbecher, der heißt auch so schnell, nicht? Also, und da habe ich so gespürt innerlich, Krishna wird mich doch auch akzeptieren, wenn ich, er weiß doch, ich gehe zum Doktor, und er wird mich doch akzeptieren in weltlicher Kleidung, in einer Fischgrätenhose von der Marke Boss, nicht? Wird er mich doch akzeptieren, genauso wie wenn ich ein Dhoti aus dem Loibasar trage. Das war so meine Eingebung, und da bin ich in dem Fall auch da reingegangen. Also ich glaube, wo es drauf ankommt, wenn wir den Tempel besuchen, ist einfach, dass wir in einer demütigen Haltung kommen und uns auf Krishna beziehen. Aber wenn du diesen Eindruck hast, dass es vielleicht zu leger ist oder zu, ich weiß nicht, was für einen Eindruck du hast, dass du vielleicht... Leger, das ist der eine. Ja, dann würde ich darauf unbedingt achten. Das ist so wichtig, Dietmar, in unserem Leben auf die Stimme Gottes im Herzen zu achten. Das ist so ein wichtiges Prinzip. Das ist so ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Und weißt du, je mehr du feinfühliger wirst, desto mehr kriegst du auch Inspiration und Intuition. Aber wenn du sagst, ach, das war jetzt die Stimme, ach egal, Mist, ich bin aus Deutschland, wir sind hier nicht so feinfühlig gestrickt, ne? Ich gehe jetzt so, wie mir das passt, und der andere geht ja auch so, dann wird die Stimme langsam versiegen. Wenn du die Stimme, ich würde sie mal, bevor. Wie bitte? Überhört man gern, ja. Ich kann dir eins verraten, Dietmar. Viele, viele Devotees haben diese Erfahrung gemacht. So wie die anfangen, auf die innere Stimme zu hören, kommt Krishna mehr und mehr zu Worte. Ne? Aber es gibt da keine unbedingte Regel. Natürlich für einen Tempelpriester, da gibt es wieder dies und jenes und so weiter. Aber für uns normale Menschen. Krishna ist unser bester Freund. Krishna ist unser Vater, ist unsere Mutter. Da kann man ruhig intim sein. Da kann man ruhig persönlich sein. Sind noch Fragen? Gut. Habe ich Ihre Hand nach oben sehen können? Nein. Entschuldigen Sie bitte. Eine Mücke. Oh ja. Eine Mücke. Einmal war ich in einer Diskussion. Da ging es um Mücken im Tempel. Das war das Thema. Und zwar, kann man sie töten oder nicht, wenn sie einzusetzen? Also, diese Diskussion wurde in Bombay geführt. Und ich meine, ich war da in dem Tempel und mir war die Diskussion so lächerlich. Muss das jetzt unter erwachsenen Leuten diskutiert werden, diese Thematik? Aber da saßen die intelligentesten Tempelberater zusammen über diese Frage. Ich selber stehe auf dem Standpunkt, dass Moskitos in bestimmten Teilen Indien einem wirklich den todbringende Malariaerkrankung bringen können, besonders in bestimmten Jahreszeiten. Und dass man dann entscheiden muss zwischen dem Angreifer und dem Opfer. Nicht? Also einer wird sterben. Und da die vedische Zivilisation ist durchaus billig, dass ein Angreifer, der also das Land raubt, den Tod herbeiführt, die Frau wegnimmt, mit Gift kommt, um zu vergiften. Das macht der Moskito in dem Fall. Er kann getötet werden. Also ich bin da und da ging es dann hin und her. Das Thema der Gewaltlosigkeit wurde diskutiert. Und dann kam ein guter Bekannter, ein Freund von mir, der als ein sehr heiliger Mensch angesehen wird in Indien und auch hier im Westen, und sagte dann auch, also wenn jemand angreift, dann ist er als Angreifer anzusehen, und wenn er mit tödlichem, also mit, wenn ein Moskito, wenn er, wie soll ich mich ausdrücken, wenn er Gift bringt, dann auch. Ich würde aber trotzdem zu bedenken geben, im Westen sind die Mücken nicht alle so wie in Indien, und haben nicht 1000 Leuten in den Hintern gepikst vorher und sind also höchst infizierend. Und da sollte man sich vielleicht auch mal Gedanken machen, wie man mit diesen Lebewesen verfährt. Um die eigene Toleranz, die etwas ganz Wichtiges im spirituellen Leben ist, zu stärken, empfiehlt es sich, nicht sofort zu töten. Man kann da ja einen entsprechenden Wind machen. Das habe ich bei Ihnen gesehen. Sie haben einfach so gemacht, so Wind gemacht. Und da habe ich gedacht, hier ist eine Persönlichkeit, die durchaus weit im Spirituellen ist, dass sie also Gewaltlosigkeit praktiziert. Ja. Toll. Ja. Und wenn man von uns Europäern, auch unglaublich, finde ich auch, also ja, Bäume umzusägen und solche Dinge zu machen, das ist fürchterlich bei den Europäern, ja. Man wird sehen, wenn man sich in diesen einfachen Dingen so ein bisschen schult, ist das eine unglaubliche Charakterschulung, die einem dann hilft, auch tolerant im Alltagsleben zu sein. Das trägt schon, wenn du nicht tolerant im Kleinen bist, dann wirst du auch nicht im Großen sein. Gut. Dann möchte ich mich... Dankeschön für Ihren Beitrag. Ich habe es gleich gesehen an Ihrer Handbewegung, dass Sie ein gewaltloser Mensch sind. Also es fiel mir direkt auf. Also das... das habe ich, rechne ich ihn ganz hoch an. Da wurde eine edle Gesinnung offenbar. Ja. Gut, da werden wir jetzt aufhören. Alles Liebe und Gute. Jetzt gibt es höchstwahrscheinlich Prasadam, also unser Festmahl, wo man ordentlich zugreifen sollte. Alles Liebe und Gute nochmal und vielen Dank, dass Sie und ihr alle gekommen seid zu unserem Tempel. Bitte wisst, wir betrachten uns nicht als die Eigentümer dieses Tempels, wir verwalten sie nur und wünschen uns so, dass ihr eine schöne spirituelle Erfahrung macht. Ihr könnt hier noch über das Gelände gehen. Der Rasen ist extra gemäht worden vom Ram Gopal und könnt euch ein bisschen umschauen. Aber jetzt solltet ihr erstmal kräftig essen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gauru Premanandi Hari Hari Bol.